D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Selig sind, die Verfolgung ausüben. So hat der Historiker Gerd Althoff sein Buch genannt, das im Jahr 2013 auf den Markt gekommen ist. Hintergrund sind seine Forschungserkenntnisse, die zeigen, wie Päpste des Mittelalters Gewalt anwendeten. Da war und ist die Rede von, jetzt etwas Latein, Beata Persecutio, von der Verfolgung der Bösen als Akt der Liebe und des Erbarmens. Professor Althoff hat das nicht nur in seinem Buch kundgetan, sondern auch in seinem Vortrag, dem ihr heute im Hörsaal folgen könnt. Gehalten hat er ihn am 9. April 2013 in Münster. Lange seien geschichtliche Quellen, so Althoff, unbemerkt geblieben, aus denen die theoretische Begründung hervorgeht, warum gerade Christen zur Verfolgung all jener aufgerufen haben, die sich von der kirchlichen Lehre abgespalten hatten. Gerade die römisch-katholische Kirche, die sich doch als eine Institution der Nächstenliebe versteht und auch damals verstanden hat. Ziemlich krude werdet ihr gleich denken, wie seit den Zeiten des Kirchenlehrers Augustinus eine manchmal sogar höchst brutale Gewalt gerechtfertigt worden ist. Durch eine eigens konstruierte Auslegung der Heiligen Schrift, wie sie gerade den Mächtigen und manchmal auch weniger Mächtigen zu Pass kam. Althoff sprach an der Westfälischen Wilhelms-Universität bei einer Ringvorlesung des Exzellenzclusters Religion und Politik in Kooperation mit dem Zentrum für Mittelalter- und Frühneuzeitforschung. Sie trug den Titel Verfolgung um Gottes Willen, politisch-religiöse Konflikte in Vormoderne und Moderne. Althoff selbst ist Seniorprofessor für mittelalterliche Geschichte in Münster, wurde 1974 promoviert und 1981 habilitiert.
Ich darf mich zunächst sehr herzlich bedanken für die Ehre, hier diese Ringvorlesung eröffnen zu dürfen. Ich werde mich auf eine zentrale Frage sehr stark konzentrieren, nämlich auf die Frage, wie es in Spätantike und im Mittelalter zur Theorie und zur Praxis dieser Beata Persecutio, ich habe extra den lateinischen Begriff in den Titel genommen, kam, also zur Idee einer glückselig machenden Verfolgung von Heretikern und Ungläubigen, die eben, wie man sagte, Gott gewollt sei und als Gottesdienst auch gelten könne und für die Gott auch Belohnungen bereitstelle. Ich möchte vor allen Dingen zeigen, wie man diese Vorstellung begründet hat, wie sie zeitweise wirklich die herrschende Lehre der christlichen Kirche wurde. Die Erfahrung, dass Gewalt im Namen Gottes ausgeübt wird, ist modernen Menschen durchaus vertraut. Doch denken Sie wohl zurzeit nicht in erster Linie an Angehörige christlicher Kirchen, wenn eben nach dieser religiös motivierten und legitimierten Gewalt gefragt wird. Und ich will zeigen, dass das nicht immer so war. Die christliche Kirche hatte Phasen, in denen sie, wie gesagt, in Theorie und Praxis Gewaltanwendung im Namen Gottes gut hieß und unter ihrer Aufsicht auch praktizieren ließ. Die Kreuzzüge, die Inquisition und Ketzerbekämpfung, die Verfolgung von Hexen werfen ja bis heute dunkle Schatten auf das Bild des friedliebenden und jeder Gewalt abholden Christentums. Diese Beispiele aus der Vormoderne könnte man um moderne Beispiele auch durchaus noch erweitern. Die Argumente aber, und das ist wichtig, mit denen die Gewalt im Namen Gottes legitimiert und zur erlaubten, ja gebotenen Option christlichen Verhaltens gemacht wurde, sind weitgehend in Vergessenheit geraten. Wir wissen heute nicht mehr, wie eine Religion, die Friedens-, Nächsten- und ja sogar die Feindesliebe in ihren heiligen Texten in den Vordergrund stellt, dazu kam, die gewaltsame Verfolgung vermeintlicher Ketzer ins Werk zu setzen und dies eben als einen Akt der Liebe und des Erbarmens darzustellen. Es war aber zu bestimmten Zeiten gängige Praxis, man sprach eben von einer Beata Persecutio, dieser glückseligen Verfolgung, die eben Gottesdienst sei und die gerechterweise alle Schismatiker und Heretiker treffe, die sich von der wahren Kirche abspalteten. Und ich möchte heute, wie gesagt, zeigen, unter welchen historischen Bedingungen diese Öffnung der christlichen Kirchen zur Gewalt zustande kam und vor allem, wie sie eben argumentativ gerechtfertigt wurde. Die Theorie und die damit verbundene Praxis der Anwendung von Zwang und Gewalt begegnen nun vorrangig in zwei Phasen der älteren Kirchengeschichte. Einmal im Jahrhundert nach der konstantinischen Wende, Als das Christentum ja zunächst zur erlaubten und dann zur Staatsreligion des Römischen Reiches wurde und sich deshalb der Unterstützung des sogenannten weltlichen Armes, das heißt also in diesem Falle des römischen Staatsapparates, in vielfacher Hinsicht bedienen konnte. Als in dieser Phase im sogenannten Donatistenstreit ein Schisma die afrikanische Kirche längere Zeit zerriss, dessen theologische Hintergründe hier nicht thematisiert werden müssen, entwickelte vor allem Augustinus eine Doktrin, die die Anwendung von Zwang gegen die donatistischen Heretiker legitimierte und die mittels der Exegese verschiedener Stellen, vor allem des Alten Testaments, in neuer Weise begründet wurden. Auf dieser Basis und auch dann auf den Vorgaben des römischen Rechts wurde die römische Staatsgewalt gegen die Donatisten aktiv, zog ihre Vermögen ein, entrechtete sie und vertrieb sie ins Exil. Augustinus erklärte dies für legitim, weil es die Heretiker und Schismatiker nötige, von ihrem verderblichen Tun abzulassen, und deshalb sei diese Behandlung geeignet, ihr Seelenheil zu retten. Die Verfolgung war bereits nach Augustinus ein Akt der Liebe oder, wie er schrieb, dem Verhalten des Arztes vergleichbar, der gleichfalls Gewalt anwendet, wenn er die Frenetiker, das sind die Hyperaktiven, festbinden oder die Lethargiker aufrütteln lässt, um sie von ihrer Krankheit zu heilen. Augustinus bemühte nun zu dieser Rechtfertigung von Zwang und Nötigung nicht zuletzt ein Gleichnis Jesu, Lukas 14, 15 bis 24, das von einem Mann handelt, dessen geladene Gäste zum Fest ausblieben. Mehrfach schickte er seine Diener aus, um in der Stadt und vor der Stadt Leute aufzufordern, am Fest teilzunehmen. In der Vulgata findet sich in diesem Zusammenhang die Anweisung an die Diener, compelle intrare im Lateinischen, nötigt sie oder zwingt sie einzutreten, damit das Haus voll werde. Augustinus sieht hierin eine Anweisung, die sich auch auf die Donatisten, die Ketzer, beziehen lasse. So wie dieser Hausherr seine Gäste zwinge einzutreten, solle man auch die Heretiker und Schismatiker durch heilsamen Zwang dazu bewegen, sich zu bekehren und in die Kirche zurückzukehren. Dies nur als ein erstes Beispiel dafür, wie man aus den Heiligen Schriften Argumente gewann, die Gewalt legitimierten. Eine erhebliche Intensivierung und Verschärfung erlebte die Theorie der Legitimation von Gewalt seitens der Kirche dann im Hochmittelalter, als die Kirche in eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem König und Kaisertum um, wie man sagt, die rechte Ordnung von Kirche und Welt geriet. Geführt wurde von der Kirche diese Auseinandersetzung vor allem mit der Parole von der Libertas Ecclesiae, der Freiheit der Kirche vom Einfluss der Laien. Diese Freiheit war in der Tat im 11. Jahrhundert eingeschränkt durch die Tatsache, dass die Kaiser die Einsetzung der Bischöfe wie des Papstes in massiver Weise beeinflussten, ja dominierten. Die Kirche drohte also zum Herrschaftsinstrument der weltlichen Gewalt herabzusinken. Bei der Besinnung auf die Freiheit der Kirche gewannen jedoch hierokratische Vorstellungen, das sind Ideen von der Einrichtung eines Gottesstaates mit dem Papst als monarchische Spitze, in der Umgebung Papst Gregors VII. Die Oberhand. Man forderte für das Papsttum nun die Suprematie in Kirche und Welt, also die Oberherrschaft, auch über die Bischöfe, über die Könige und die Kaiser. Von allen, so die neue Doktrin, könnten die Päpste Gehorsam verlangen und jeden Ungehorsam als Häresie bekämpfen. Dieser Herrschaftsanspruch rückte aber bald die Frage der Gewaltanwendung durch die Kirche in gänzlich anderer Weise in den Vordergrund, als dies bei der Auseinandersetzung mit den Donatisten der Fall gewesen war. In beiden Fällen waren es also unterschiedliche, aber sehr grundsätzliche Herausforderungen, die zum Nachdenken über die Frage der Anwendung von Zwang und Gewalt im Auftrage der Kirche führten. Gegner der Kirche beugten sich nicht den zur Verfügung stehenden Mitteln der Disziplinierung, etwa der Exkommunikation und ihren Folgen, sondern schufen über einen längeren Zeitraum eine Situation der Spaltung, des Schismas, die nach neuen Formen der Bekämpfung verlangte. Dies führte zu theoretischen Anstrengungen, mit denen eine Legitimation neuer Wege zur Beendigung dieser Spaltungen gesucht wurde. In beiden Fällen lieferte dann die exegetische Anstrengung Argumente für die Anwendung von Zwang und Gewalt, die in unterschiedlichem Ausmaß dann auch praktiziert wurden. Folgenden soll es also darum gehen, die textliche Basis und die exegetischen Grundlagen der kirchlichen Antworten auf diese Herausforderung vorzustellen. Sie leben, das sei vorausgeschickt, von der Gewissheit, dass aus den Offenbarungstexten der Bibel die normativen Grundlagen christlichen Lebens zu gewinnen sind, dass also auch Antworten auf die Herausforderung der Kirche durch Schismatiker und Heretiker in diesen heiligen Texten gegeben werden. Dazu waren allerdings exegetische Bemühungen um den Sinn dieser heiligen Schriften nötig, der in vielfach unterschiedlicher Deutung gewonnen werden konnte. Bibelstellen konnte man nach der Auffassung im literalen Sinne verstehen, also sozusagen buchstabengetreu. Man konnte sie aber auch allegorisch deuten oder moralisch. Und sie ließen sich zudem eschatologisch, also als Hinweise auf das Weltende und das jüngste Gericht, interpretieren. Mit dieser Methode der Bibelinterpretation arbeitete auch Augustinus, als er eben eine Theorie entwickelte, die es erlaubte, gegen Heretiker Zwang, Verfolgung und Gewalt anzuwenden. Augustinus ist also nicht nur der Vater der Theorie vom gerechten Krieg, was man ja immer schon betont hat, er ist auch der Urheber einer Theorie der rechten Gewalt gegen Heretiker. Bevor ich aber zu den argumentativen Grundlagen dieser Theorie komme, ist zur Position Augustins vorauszuschicken, dass seine Auseinandersetzung mit den Donatisten vor allem geprägt war von Religionsgesprächen und brieflichen Auseinandersetzungen. Noch nach der Verurteilung der donatistischen Häresie im Religionsgespräch von Karthago 411, das ist ziemlich berühmt, wurde Augustinus nicht müde, bei den weltlichen Gewalten immer wieder um Milde bei der Bestrafung der Donatisten nachzusuchen. Die Inquisitio, so schrieb er, also die Nachforschung, müsse mit Strenge vorgenommen werden. Er schrieb das programmatisch in einem Brief an den Tribun Marcellinus, der das Gespräch in Karthago geleitet hatte. Dies vor allem deshalb, so Augustinus, damit nach bewiesenem Verbrechen Mäßigung und Milde, Mansuetudo, walten könnten. Der Tribun, so schreibt er, habe doch beim Verhör der Heretiker bereits lediglich Ruten angewandt und auf Folterknechte, Zangen und Feuer verzichtet. Deshalb solle er nach der Feststellung des Verbrechens auch keinen Scharfrichter bemühen. Die Todesstrafe für Heretiker, das ist für das Folgende wichtig, lehnte Augustin ab. Aus diesen Äußerungen wird ein Vorbehalt der christlichen Kirche gegen das Instrument der Gewalt wohl überdeutlich. Und das hat Augustins Positionen auf diesem Gebiet insgesamt durchaus geprägt. Auch wenn man sich im Hochmittelalter dann vielfach auf Augustinus berief, ist hervorzuheben, dass eben seine Positionen hinsichtlich der Legitimation von Zwang und Gewalt erheblich zurückhaltender und maßvoller waren als die der hochmittelalterlichen Päpste, von denen gleich die Rede sein wird. Zwar wurde auch im 13. Jahrhundert noch um Milde gebeten, wenn die Kirche Ketzer nach ihrer Überführung dem sogenannten weltlichen Arm übergab, doch verhinderte diese Bitte nicht mehr ihre Hinrichtung. Man kann sagen, sie war zur leeren Formel geworden. Aus welchen Belegen der Tradition aber leitete Augustin nun ab, dass es überhaupt erlaubt sei, Zwang und Gewalt gegen Schismatiker und Heretiker anzuwenden? Ich nenne exemplarisch einige Belegstellen, die signifikant dem Alten Testament entstammen, um einen Eindruck von der exegetischen Arbeitsweise zu geben. Es ist typisch, auch für die späteren Autoren, dass sie das Alte Testament vorrangig nutzen. Herangezogen wurde einmal die Geschichte vom goldenen Kalb in Exodus 32. Ich skizziere sie kurz. Als Moses nach dem Auszug aus Ägypten länger auf dem Berg Sinai verweilte, zweifelte das Volk an seiner Rückkehr und verlangte neue Götter. Da ließ Aaron aus dem Goldschmuck der Israeliten ein goldenes Kalb gießen, dem das Volk Opfer darbrachte. Wir kennen die Szene ja immer noch sprichwörtlich als den Tanz ums goldene Kalb. Dieser Ungehorsam erzürnte Gott gewaltig und Moses musste ihn mühsam besänftigen. Moses zerstörte das goldene Kalb, sagte aber überdies zu den Leviten, Zitat, »Wer für den Herrn ist, her zu mir«, jeder lege sein Schwert an, zieht durch das Lager von Tor zu Tor, jeder erschlage seinen Freund, seinen Bruder, seinen Nächsten. Und die Leviten taten, was Moses gesagt hatte, vom Volk fielen an diesem Tage gegen 3000 Mann. Ende des Zitats. Wohl durch verderbte Überlieferung waren daraus im 11. Jahrhundert dann bereits 30.000 Mann geworden. Nicht weniger gewalthaltig ist eine zweite Geschichte aus Numeri 16, die von der Vernichtung der Rotte Korach handelt. Korach, Datan und Abiram hatten sich gegen Moses erhoben, weil sie der Meinung waren, er und Aaron nehmen sich zu viel heraus. Mit der Behauptung, alle seien heilig, hatten sie die Position des Mose angegriffen. Moses forderte sie daraufhin auf, mit ihren Räucherpfannen zum Opfer am Eingang des Offenbarungszeltes zu erscheinen, um Gott entscheiden zu lassen, Zitat, wen der Herr erwählt hat und wer der Heilige ist, Ende des Zitats. So geschah es und der Herr erschien in seiner Herrlichkeit und sprach dann zu Mose, wieder Zitat, sondert euch von dieser Gemeinde ab, ich will ihr auf einen Schlag ein Ende bereiten. Und daraufhin verkündete Moses seinen Anhängern, wieder Zitat, wenn der Herr gleich etwas ganz Außergewöhnliches tut, wenn die Erde ihren Rachen aufreißt und sie verschlingt, wenn sie also lebend in die Unterwelt hinabstürzen, dann werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn beleidigt haben. Ende des Zitats. Und in der Tat öffnete dann die Erde ihren Rachen und verschlang sie und alles, was zu ihnen gehörte. Auch ging vom Herrn ein Feuer aus, das die 250 Männer fraß, die den Weihrauch dargebracht hatten. Solche und mehrere andere Geschichten nutzte Augustinus, um zu beweisen, dass auch ein Schisma, wie es die Donatisten hervorriefen, ein Verbrechen sei, dass Gottes Zorn errege und schlimmste Strafen zur Folge habe. Diese Interpretation ist nachvollziehbar. Schließlich waren in beiden Beispielen diejenigen, die Gottes Zorn von der Erde vertilgte, gleichfalls Schismatiker gewesen, die sich von den Priestern zu trennen versucht hatten, wie es auch die Donatisten taten oder versuchten. Wenn aber im Alten Bund Schismatiker, so hat man gesagt, im Auftrage Gottes so hart bestraft wurden, hatten dann nicht auch die Priester des Neuen Bundes alles Recht, gegen die Schismatiker ihrer Zeit mit Gewalt vorzugehen. Dieses Argument hielten Augustinus und auch mittelalterliche Exegeten für durchschlagend. Eine dritte Überlegung Augustins zur Rechtfertigung der Verfolgung von Donatisten, die ihre Beweiskraft aus dem Alten Testament bezieht, sei hier angefügt, da sie diese Vorstellung von der Beata Persecutio, der Gesegneten, der glückseligen Verfolgung, grundgelegt hat, die dann übrigens zum festen Repertoire der mittelalterlichen Diskurse über die Legitimität von kirchlicher Gewalt wurde. Diese Überlegung fußt auf Genesis 16, wo die Geschichte Abrahams, seiner Frau Sarah und ihrer Magd Hagar erzählt wird. Da Sarah keine Kinder bekommen konnte, hatte sie ihre Magd zu Abraham geschickt, damit diesem noch ein Sohn geboren würde. Kaum war die Magd schwanger, hatte sie Sarah jedoch keine Achtung mehr gezollt. Die beschwerte sich bei Abraham, der ihr daraufhin alle Freiheit zur Verfolgung der Magd gab. Zitat, hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand, tu mit ihr, was du willst. Ende des Zitats. Daraufhin behandelte Sarah in dieser Geschichte ihre Magd Hagar so hart, dass die Magd in die Wüste entfloh. Ein Engel des Herrn stellte sie dort jedoch zur Rede und gab ihr folgenden Befehl, wieder Zitat, geh zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre harte Behandlung, Ende des Zitats. Augustinus folgerte nun aus dieser Geschichte, dass es verschiedene Arten von Verfolgung gäbe. Einmal die, die man erleide um der Gerechtigkeit willen, wie sie die Bergpredigt in ihren Seligpreisungen anspricht. Zum anderen führt er aus, gäbe es aber auch Verfolgung, die man wegen eigener Ungerechtigkeit erleide, und dies sei bei der Magd Hagar der Fall, die von Sarah gerechterweise verfolgt worden sei, da deren Hochmut gegenüber der Herrin eine Ungerechtigkeit darstelle. Die Verfolgung sei da gerechtfertigt gewesen, wie es ja sowohl das Urteil Abrahams wie der Befehl des Engels bezeugt. Aus dieser Geschichte ließ sich daher stringent ableiten, dass man durchaus Verfolgung ausüben dürfte, wenn man die Gerechtigkeit auf seiner Seite hatte. Im 11. Jahrhundert verstieg man sich dann zu der Behauptung, Augustin habe die selig gepriesen, die Verfolgung ausübten um der Gerechtigkeit willen. Das hatte er nicht getan, weit entfernt war er jedoch nicht davon. Dies waren nur wenige der vielen Argumente und Belege, mit denen Augustinus in seinem langen Streit mit den Donatisten sein Urteil begründete, dass die Bösen zum Guten gezwungen werden dürften und dass dieser Zwang eben keine Verfolgung, sondern einen Akt der Liebe und des Erbarmens darstelle. Trotz seiner Wertschätzung des freien Willens hielt er es angesichts der biblischen Evidenz für legitim, dass man zum Guten gezwungen werden dürfe. Schließlich, so argumentierte er auch, hatte Gott ja selbst durch massive Heimsuchungen sein auserwähltes Volk mehrfach vom Bösen zum Guten bekehrt, sozusagen gewaltsam bekehrt. Und selbst Saulus, ein anderes Argument, war erst durch göttliche Gewalt, die ihm sein Augenlicht geraubt hatte, zum Paulus geworden, das berühmte Damaskus-Erlebnis. Augustins exegetische Methode, den Umgang mit Heretikern, Schismatikern und anderen Ungehorsamen im Alten Testament als Richtschnur für aktuelles Verhalten darzubieten, sollte hoffentlich deutlich geworden sein. Er machte jedenfalls dann im Mittelalter damit Schule. Hervorgehoben sei aber nochmals zum einen, dass in Augustins Vorstellungen die Zwangsmaßnahmen ausschließlich in die Zuständigkeit der weltlichen Gewalten gehörten. Es waren allein die christlichen Kaiser seiner Zeit, die entsprechende Gesetze gegen die Donatisten erließen und durch ihren Staatsapparat für deren Einhaltung sorgten. Zum anderen aber mahnte er mit beträchtlicher Intensität Vertreter dieser weltlichen Gewalt, Milde und Zurückhaltung gegenüber den Donatisten walten zu lassen. Man wird dem Bischof von Hippo abnehmen, dass es für ihn die Dilectio, die Bruderliebe war, die mit Eifer die Correctio des Sünders durch Zwang und Gewalt anstrebte, um das Heil der unsterblichen Seele nicht zu gefährden. Damit hatte er allerdings eine Tür geöffnet, die später weit aufgestoßen wurde, wie wir jetzt sehen werden. Zunächst aber hat die hier knapp skizzierte augustinische Theorie fast 7 Jahrhunderte ein Schattendasein geführt, ehe sie im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts wirklich wiederentdeckt, dann aber erheblich erweitert, verschärft und gegen alle diejenigen verwendet wurde, die hartnäckigen Ungehorsam gegen päpstliche Gebote an den Tag legten. Dies führte, wie man weiß, zu einer gewaltigen Erschütterung von Kirche und Welt, weil die Schismatiker und Heretiker des 11. Jahrhunderts Kaiser oder König Heinrich IV. Und seine Anhänger waren, weil mit anderen Worten die Kirche nun die Auseinandersetzung mit der höchsten weltlichen Herrschaftsgewalt eines großen Reiches führte, der ja erhebliche Machtmittel zur Verfügung standen, weit mehr jedenfalls als den Donatisten. Dementsprechend groß waren im 11. Jahrhundert einmal die geistlichen Anstrengungen im Umfeld des Papsttums, dieses Machtgefälle durch eine stringente Legitimation der eigenen Positionen auszugleichen und dies auch überall zu verbreiten. Dementsprechend groß war aber auch die Gefahr, dass die Auseinandersetzungen zu bewaffneten Konflikten eskalierten, in denen nicht mehr das Argument, sondern das Schwert zählte. Man musste daher von päpstlicher Seite also genügend Krieger überzeugen, dass es nötig und gottgewollt sei, für die Kirche wirklich das Schwert zu führen. Und dies ist zweifelsohne gelungen, hat aber auch zu realem Blutvergießen im Namen und im Interesse der Kirche geführt, das eine bis dahin unbekannte Größenordnung erreichte.
Beata Persecutio, Verfolgung der Bösen als Akt der Liebe und des Erbarmens. Darüber spricht Gerd Althoff und bezieht sich dabei konkret auf die Zeit zwischen dem 5. und 13. Jahrhundert. Wie sich die Verfolgung als Legitimation weiterentwickelt hat, dazu gleich noch mehr von Professor Althoff.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Methodisch ging man bei der Legitimierung zunächst wieder in gleicher Weise vor wie Augustinus, indem man aus der Interpretation von Geschichten der Bibel Normen für gegenwärtiges Verhalten ableitete. Ein Pfeiler des kirchlichen Argumentationsgerüstes bildete dabei die Augustinus-Rezeption, dessen Argumente für die Anwendung von Zwang und Gewalt gegen Heretiker vor allem in vielen Streitschriften der Anhänger Gregors VII., man kann namentlich Anselm von Lucca, Bonitzio von Sutri oder Manegold von Lautenbach nennen, breit referiert werden. In gleicher Dichte, und das ist wichtig für die Entwicklung, wurden sie wenig später auch von Gratian in seine Concordantia Discordantium Canonum aufgenommen, also in das wirkmächtige Standardwerk des Kirchenrechts. So nutzten die eben genannten Autoren wie Augustinus das Beispiel Saras, die gerechte Verfolgung ausübte, ebenso das Beispiel der Rotte Korach, deren Versuche, sich von Moses zu trennen, zu ihrer Vernichtung ja durch den göttlichen Eingriff führte. Anselm von Lucca zitierte den Kirchenvater auch mit der Feststellung, Zitat, wenn gute und heilige Männer keine Verfolgung ausüben, sondern nur erleiden können, wie hat man dann, Psalm, es ist 17,38 zu verstehen, wo man liest, ich verfolge meine Feinde und hole sie ein, ich kehre nicht um, bis sie vernichtet sind. Ende des Zitats. Ganz in diesem Sinne hält Anselm mit Augustinus auch Barmherzigkeit in bestimmten Fällen für ungerecht. Schließlich argumentiert er, stehe geschrieben, das ist Deuteronomium 19,21, du sollst in dir kein Mitleid aufkommen lassen, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. Sie kennen diese Stelle wahrscheinlich. Also Augustinus bildete einmal eine Basis der Argumentation im 11. Jahrhundert. Darüber hinaus kann man aber beobachten, dass in der Umgebung Gregors des 7. das Alte Testament wirklich systematisch auf Textstellen durchsucht worden sein muss, die von Gewalt im Auftrage Gottes berichten. So entstand die breite Basis für eine neue Theorie des Verhältnisses der Kirche zur Gewalt, die weit über die augustinische hinausging, auch wenn sie von den Grundlagen zehrte, die Augustin gelegt hatte. Als etwa Anselm von Lucca seine Meinung über Gewaltanwendung im Dienste der Kirche systematisch in einer Sammlung kirchlicher Bestimmungen darbot, einer sogenannten Kanonessammlung, lesen sich die Überschriften, unter denen er die einschlägigen Autoritäten versammelte, wie Kurzfassungen augustinischer Positionen. Solche Überschriften, Rubriken genannt, gewannen in dieser Zeit übrigens erhebliches Gewicht für die Ausbildung von Normen. Ich zitiere einige der einschlägigen Rubriken und dann werden Sie merken, wie viel normativer Charakter in diesen Sätzen uns entgegenschlägt. Also Zitat, dass die Kirche nicht verfolgt, sondern liebt, wenn sie straft oder das Böse verhindert. Dass kein Opfer der weltlichen Machthaber Gott wohlgefälliger ist, als dass die schismatischen Bischöfe zum Gehorchen gezwungen werden. Drittens, dass die Bösen zum Guten zu zwingen sind. Viertens, dass Moses nichts Grausames tat, als er im Auftrage Gottes einige niedermetzelte. Sie haben eben die Zahl 3000 gehört. Fünftens, dass Vergeltung nicht aus Hass, sondern als Liebe durchgeführt wird. Als letztes Beispiel, dass dem Menschen Barmherzigkeit, den Sündern Verfolgung geschuldet wird. Das waren alles Zitate aus diesen Überschriften und Sie müssen sich dann vorstellen, dass Autoritäten gesammelt und aufgeführt werden, die in diese Richtung argumentieren, in die Richtung, dass dies wirklich normative Grundlagen werden könnten. Unter diesen Überschriften versammelte Anselm eben als enger Vertrauter Papst Gregors VII. Nicht nur die augustinischen Argumentationen, sondern auch alles das, was in der Zeit dieses Reformpapsttums als zusätzliche Stütze der eigenen Positionen entdeckt worden war. Wichtig ist auch noch, ausgelassen sind alle argumentativen Bemühungen Augustins, die diese Autoren gekannt haben müssen, die Heretiker seiner Zeit mit den Beispielen der Heiligen Schrift davon zu überzeugen, dass sie im Irrtum seien, sowie trotz ihrer obstinaten Hartnäckigkeit ihnen gegenüber Mäßigung zu empfehlen. Es ist also eine deutliche Verschärfung der gesamten Argumentation. Die Schärfe der Auseinandersetzung erreicht im 11. Jahrhundert wirklich andere Dimensionen als im Donatistenstreit, wie ich jetzt nur mit den Ausführungen führender Gregorianer am Beispiel Manogolz von Lautenbach oder Bonitius von Sutris nachweisen will. Sie haben auch wie Anselm deutlich stärker der Gewalt das Wort geredet als der Zurückhaltung und der Mäßigung. So fasst etwa Bonizzo, ein Bischof von Sutri, seine Argumente geradezu triumphierend zusammen. Zitat, wenn es jemals für einen Christen erlaubt war, für irgendeine Sache mit Waffen zu kämpfen, dann ist es gegen die Vibertiner erlaubt, mit allen Mitteln zu kämpfen. Vibertiner sind die Anhänger Wiberts von Ravenna, des von Heinrich IV. Eingesetzten Gegenpapstes. Weiter im Zitat, daher mögen die ruhmreichen Krieger Gottes für die Wahrheit kämpfen, sie mögen streiten für die Gerechtigkeit, kämpfen in rechter Gesinnung gegen die Häresie, sich gegen alles erheben, damit Gott geheiligt und verehrt wird. Ende des Zitats. Folgerichtig wird die Anwendung von Gewalt nun auch als ein Recht und eine Aufgabe der Kirche selbst deklariert, deren Befehlen Rechtgläubige unter den christlichen Kriegern Gehorsam zu zollen haben, indem sie als Milites Sancti Petri, also als Krieger für den heiligen Petrus, für die Sache der Kirche kämpfen. Für von Lautenbach gilt es als ausgemacht, Zitat, dass diejenigen, die zurzeit die Kirche vernichten, Christus schmähen, den apostolischen Sitz und den heiligen Petrus verachten, nicht aus privater Rache, sondern um die Kirche zu verteidigen und zu rächen, getötet werden dürfen, ohne dass die, die dies tun, für Mörder gehalten werden oder wie Mörder Buße tun müssen. Vielmehr sind sie, gemäß dem Apostel, Diener Gottes. Ende des Zitats. Von allen Rechtgläubigen wird nun keine Mäßigung im Umgang mit Gegnern verlangt, sondern ein Eifer für Gott, Zelos Dei steht in den Quellen dann immer, der sich im gewalttätigen Einsatz für die göttliche Sache äußert, für den es im Alten Testament viele Vorbilder gibt, die nun ins Zentrum der Argumentation rücken. Man huldigt nun dem sogenannten Zelotismus, dessen Vertreter sich wie Berserker für Gott ereifert hatten. Viel zitiert wurde in diesen Zusammenhängen etwa die Geschichte des Priesters Pinchas, um vorbildliches Verhalten zu belegen, Numeri 25. Als dieser nämlich einen Israeliten sah, der vor den Augen des Moses und der ganzen Gemeinde mit einer Medianiterin in den Frauenraum ging, um Unzucht zu treiben, ergriff er einen Speer, ging den beiden nach und durchbohrte sie auf ihrem Lager. Gott, so erzählt die Geschichte, gewährte ihm als Dank dafür seinen Friedensbund und seinen Nachkommen das ewige Priestertum, weil Pinchas, wie Gott zu Moses sagte, Zitat, sich für seinen Gott ereifert und so die Israeliten entsühnt hat. Ende des Zitats. Mit dieser und anderen Geschichten motivierte man im 11. Jahrhundert unter anderem auch zum Kampf gegen die unkeuschen Priester der eigenen Zeit. Der Vorgänger Gregor VII. Auf dem päpstlichen Stuhl, Alexander II., feuerte etwa die Einwohner von Cremona an, mit Gewalt gegen die verheirateten Priester der Stadt vorzugehen. Er zitierte dazu Exodus 32, Zitat, möge ein jeder gleichsam wie Moses vom Tore zum Lager eindringen als wütender Feind der Heiligtumschänder und die Pforten simonistischer Käuflichkeit und priesterlicher Schamlosigkeit, durch welche sich der Teufel in eure Kirche eingeschlichen hatte, mögen sich schließen mit den Leichen der Erschlagenen. Geliebteste Söhne, der allmächtige Gott segne euch mit seiner Rechten und durch das Schlüsselamt seines heiligen Apostels Petrus tue er euch weit auf die Pforten des Himmelreiches. Ende des Zitats. Dass Gott Gewalt anordnete und Vernichtungsbefehle gab, deren Durchführung er unerbittlich verlangte, während ihm Barmherzigkeit und Schonung seiner Feinde missfielen, zeigt dann überdeutlich auch die Geschichte des Propheten Samuel und des Königs Saul, die vor allem Papst Gregor VII. Selbst immer wieder in seinen Briefen zitiert hat. Mit ihr legitimierte er seine Forderung nach Gehorsam aller Gläubigen und schuf sich überdies die Möglichkeit, Ungehorsam, wie er sagte, als Häresie zu verdammen. Diese Geschichte, vor allen Dingen die Geschichte im ersten Buch Samuel 15, 22 fortfolgende, präsentierte den Propheten Samuel sogar selbst als Gewaltakteur. König Saul, so die Geschichte, hatte von Gott durch den Propheten Samuel einen Vernichtungsbefehl erhalten. Zitat, zieh jetzt in den Kampf und schlage Amalek, das sind die Amalekiter, weihe alles, was ihnen gehört, dem Untergang, schone das Volk nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Ende des Zitats. Saul hatte diesen Auftrag zunächst ausgeführt, aber den gegnerischen König Agag ebenso geschont wie die besten Schafe und Rinder. Dieser Ungehorsam erzürnte Gott gewaltig und er verwarf Saul als König. Der Prophet Samuel verkündete Saul dies folgendermaßen. Zitat, hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das Gleiche gefallen wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfer. Hinhören ist besser als das Fett von Widdern. Denn Trotz ist ebenso eine Sünde wie die Zauberei. Widerspenstigkeit ist ebenso schlimm wie Frevel und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, verwirft er dich als König. Doch nicht nur Gottes Vorliebe für Gehorsam und seine Abneigung gegen Ungehorsam boten Papst Gregor VII. Willkommene Rechtfertigung seiner Ansprüche auf Gehorsam wie auf Gewalt im Dienste der Kirche. Der Prophet Samuel führte am Ende dieser Geschichte nämlich sogar eigenhändig das aus, was König Saul versäumt hatte. Nachdem man König Agag, den gefangenen König, auf seinen Befehl vor ihn gebracht hatte, Zitat, hieb Samuel vor den Augen des Herrn in Gilgal Agag mit einem Schwert in Stücke. Ende des Zitats. Nimmt man diese Geschichte als Richtschnur für gottgewolltes Verhalten von geistlicher und weltlicher Gewalt im 11. Jahrhundert, wie es die Gregorianer zweifelsohne taten, dann waren die Priester sogar nicht nur diejenigen, die die Weisungen Gottes an die weltlichen Machthaber vermittelten, sie sorgten dann auch dafür, dass die göttlichen Befehle ausgeführt wurden, wenn die Könige versagten. In einem solchen Sinne äußerte sich etwa der Bischof Herrad von Halberstadt um 1090 gegenüber seinem Amtsbruder Walram von Naumburg, also beides Bischöfe. Dieser Walram von Naumburg war ein Anhänger Heinrichs IV. und wollte ihn, den Gregorianer, zu Friedensverhandlungen überreden. Herrad, der Gregorianer, lehnte jede Verhandlung ab und setzte allein auf Gewalt in seinem Antwortschreiben. Zitat: Den Hass gegen Heinrich II. Bieten wir Gott als großes Opfer dar, indem wir mit dem Psalmisten sagen, und er zitiert nun einen Psalm: Soll ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen, die nicht verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit glühendem Hass, auch mir sind sie zu Feinden geworden. Auch Christus, immer noch Zitat, hat gesagt: Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist Matthäus 10, 34. In dieser Argumentation erscheint die Friedensbotschaft des Christentums geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. Es gab aber auch in dieser Zeit und folgerichtig aus dem Lager der Anhänger Heinrichs IV. Massive Gegenstimmen, die Gregors Position und die Position der Gregorianer mit dem Argument angriffen, dass sie Christi, Friedens- und Liebesgebote nicht achteten. Wenrich von Trier, ein gelehrter Kleriker, hat dies in einem offenen Brief an Gregor VII. So akzentuiert. Zitat: Man sagt, dass ihr Laien zum Blutvergießen ermuntert, die doch nur eine Entschuldigung für ihre Sünden suchen und irgendeine von euch gegebene Erlaubnis zum Anlass nehmen, ja als Vorschrift missbrauchen. Ihr sollt den Totschlag, wenn er aus irgendwelchen bestimmten Gründen geschehe, für unbedenklich erklären. Die Sache des heiligen Petrus sei mit Gewalt zu verteidigen. Und wer dabei falle, dem versprechet ihr, ob seines Gehorsams, zuverlässig Freiheit von allen Sünden. Denn ihr würdet Rechenschaft ablegen für den, der einen Christen für Christus zu töten sich nicht gescheut habe. Ende des Zitats. Aber auch der Gegenpapst, Wibert Clemens, fragte in Bezug auf Gregor: Wer verursachte jemals so viele Kriege der Christen, tötete so viele Menschen? Was wird er, also Gregor, im Gericht sagen, im jüngsten Gericht ist gemeint, wenn das Blut der vielen Erschlagenen wider ihn schreit: Räche, Herr, unser Blut. Ende des Zitats. Und ähnlich argumentierten in dieser Zeit viele. Durchsetzen konnten sich die Argumente gegen die Position der Gregorianer in dieser Zeit jedoch nicht. Die massive Auseinandersetzung um die Legitimation von Gewalt, die hier und auch an vielen anderen Stellen deutlich wird, erklärt sich wohl daraus, dass es im Konflikt des 11. Jahrhunderts um grundsätzlichere Fragen ging als im Streit der orthodoxen Katholiken mit den Donatisten. Das Verhältnis der obersten weltlichen und der obersten geistlichen Gewalt des Kaisertums und des Papsttums war ja wirklich strittig geworden. Ich habe es in den einleitenden Bemerkungen bereits angedeutet. Da Argumente allein nicht überzeugten, versuchten dann auch beide Seiten mit den Waffen zu beweisen, dass Gott ihre Sache begünstigte. Berichte über mehrere Schlachten zwischen den sogenannten Heinrizianern und Gregorianern bezeugen, dass diese Kämpfe aufgrund ihrer religiösen Rechtfertigung mit größerer Erbitterung und Grausamkeit geführt wurden als normale Auseinandersetzungen in der christlichen Kriegergesellschaft dieser Zeit. Allerdings ist auch natürlich darauf hinzuweisen, dass sich in diesen Konflikten dann religiöse und machtpolitische Motive auch in untrennbarer Weise vermischten. Ich kann und will dies jedoch nicht mehr im Detail behandeln und auch auf die Kreuzzüge, die ja genau in dieser Zeit mit einer ganz ähnlichen Legitimation gerechtfertigt wurden wie die Gewalt gegen Ungehorsame, weise ich hier nur hin. Sie begannen ja 1096 nach Predigten Papst Urbans II. Und der war ein enger Vertrauter Gregors VII. Wichtiger scheint mir im letzten Teil des Vortrags noch anzusprechen, was sozusagen aus dieser gregorianischen Revolution und ihrer neuen Theorie wurde, welche der Neuerungen und der neuen Geltungsansprüche Bestand hatten und welche dieser Ansprüche aufgegeben oder abgeschwächt wurden. Ich möchte beginnen mit den Erscheinungen, die keine Dauer gewannen. Nur sehr kurze Zeit beobachtet man diese Versuche des Papsttums, christliche Kriege Europas als Militis Sancti Petri gegen weltliche Gewalten aufzubieten, wenn diese weltlichen Gewalten wegen ihres Ungehorsams gegenüber päpstlichen Geboten als heretisch eingeschätzt wurden. Die Deklaration jeden Ungehorsams gegen den Papst als Häresie war wohl das radikalste Ergebnis der neuen Lektüre des Alten Testaments durch die Gregorianer. Die Versuche aber, so eine päpstliche Vorrangstellung durchzusetzen, blieben im Wesentlichen auf die Amtszeit Gregors VII. Und seinen Kampf gegen Heinrich IV. Beschränkt. Sie waren letztlich nicht erfolgreich, verursachten allerdings viel Blutvergießen. Erheblich erfolgreicher ist dagegen die päpstliche Neuerung gewesen, von allen Christen, auch Bischöfen, Königen und Kaisern, Gehorsam gegenüber päpstlichen Geboten zu verlangen. Diesen Geltungsanspruch hielt das Papsttum auch aufrecht und fand hierfür später die Formel von der Plenitudo Potestatis, der päpstlichen Vollgewalt, die die Päpste zwar nicht de facto in Kirche und Welt ausübten, aber de jure beanspruchen dürften. Dies meinte nichts anderes, als dass sie immer dann mit Anspruch auf Autorität in weltliche Angelegenheiten eingreifen dürften, wenn sie dies für nötig hielten. Bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts haben Könige und Kaiser immer wieder diesbezügliche Gehorsamsversprechungen abgeben müssen, wenn sie dem Vorwurf des sogenannten Contemptus Clavium, der Verachtung der päpstlichen Schlüsselgewalt, vermeiden wollten, der immer ihre Exkommunikation zur Folge hatte. Und es sind ja mit zwei Ausnahmen alle Kaiser des 12. und dann auch des 13. Jahrhunderts exkommuniziert worden, zum Teil mehrfach. Diese Gehorsamsforderung blieb also ein wirksames Mittel zur Behauptung der päpstlichen Suprematie. Sie führte im Ende des 12. Jahrhunderts mittelbar dann auch zu neuen Formen von Zwang und Gewalt im Auftrag der Kirche, als diese ihren Kampf gegen die neuen heretischen Bewegungen der Katharer und Waldenser intensivierte. Hierbei nutzte sie die argumentativen Arsenale der Kirchenväter und der Kirchenreform jedoch nur noch teilweise, vermittelt wahrscheinlich vor allem durch das Decretum Gratiani und die dort gebotenen Autoritäten. Die intensive Heranziehung der Stellen des Alten Testaments durch die gregorianische Reform, von der ich gesprochen habe, trat dagegen, ich weiß nicht, ob es erstaunlich ist oder nicht, aber sie trat deutlich in den Hintergrund. Wesentliche Begründungen, dass Verfolgung der Bösen gerechtfertigt und Gott wohlgefällig sei, entwickelten die Päpste vielmehr neu. Sie etablierten übrigens dann auch neu das kirchliche Verfahren der Inquisition, eine gerichtliche Untersuchung durch vom Papst autorisierte Kleriker, die eine Verurteilung als Heretiker vom Geständnis der Beklagten abhängig machte, wenn man so will, also einen Fortschritt darstellte, nur dass dieses Geständnis bald mittels Folter erreicht werden durfte. Mit diesem Verfahren war die Kirche also wieder tief in die Gewalt verstrickt, was hier nur angedeutet sei. Am Beispiel Papst Innozenz III. Und dessen Intensivierung dieser Ketzerbekämpfung seien jedoch die argumentativen Unterschiede zum Vorgehen der Gregorianer noch kurz herausgearbeitet. Innozenz trat nämlich nicht in die Fußstapfen der gregorianischen Bibelexegese. Er begründete die Notwendigkeit der Ketzerbekämpfung mittels Gewalt, vielmehr mit Akzentsetzungen, die im 11. Jahrhundert noch nicht benutzt worden waren. Ich nutze hier übrigens dankbar Ergebnisse einer gerade fertiggestellten Masterarbeit von Fabian Weimer, die im Rahmen unserer Projektarbeiten entstanden ist. Innozenz' neue Position beruhte vor allem auf einem Herrenwort, Matthäus 16,26, das Sie kennen: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele leidet? Die Rettung der Seele wurde für Innozenz aus dieser Perspektive sozusagen gegen den Körper ausgespielt und zur Hauptaufgabe der Priester gemacht. Innozenz akzentuierte, Zitat, der Verlust einer Seele kann nicht mit dem Untergang vieler Körper verglichen werden. Daher waren für ihn, Zitat, nach dem Urteil der Wahrheit nicht die zu fürchten, die den Körper töten, sondern der, der Körper und Seele in die Hölle schicken kann. Ende des Zitats, das war Christus oder Gott. Aus dieser Exegese gewann Innozenz nun die Gewissheit, die Gläubigen mit allen Mitteln, auch der Gewalt gegen den Körper, vor der, wie er sagte, Seelenpest der Häresie, schützen zu müssen, um möglichst viele zum rechten Glauben zurückzuführen und so ihre Seele zu retten. So war der Beata Persecutio, der gottgewollten Verfolgung der Bösen, wieder oder weiterhin Raum gegeben. Dies jedoch jetzt mit einer neuen Begründung aus dem Neuen Testament sowie mit einer Verrechtlichung des Verfahrens. Caesarius von Heisterbach hat dieser Missachtung des menschlichen Körpers zugunsten der Seele in einem ironisch-sarkastischen Diktum Ausdruck verliehen, das einer der Anführer der Ketzerverfolger in Südfrankreich formuliert haben soll. Es ist anekdotisch, aber treffend. Als ihn nämlich seine Krieger fragten, wie man denn unter den gegnerischen Krieger die Ketzer erkenne, soll er geantwortet haben: Tötet sie alle, Gott wird die Seinigen schon erkennen. Ende des Zitats. Ich lasse den Zynismus, der aus diesem Diktum zumindest für moderne Menschen spricht, einfach im Raume stehen. Die Zeitvorgabe zwingt wohl auch zur Zusammenfassung. Ich hoffe, es ist einigermaßen deutlich geworden, dass wesentliche Veränderungen des Verhältnisses der christlichen Kirche zur Gewaltanwendung im Laufe ihrer Geschichte zu konstatieren sind, die aber in Vergessenheit gerieten, obgleich die Quellen voll sind von diesbezüglichen Argumentationen und Beweisführungen. Solche Veränderungen fasst man geballt in der Zeit der Gregorianischen Revolution, so hat man das Reformpapstum ja auch genannt, aber eben nicht nur in dieser Zeit. Und deshalb habe ich die vorhergehenden Bemühungen Augustins um eine Bekämpfung der donatistischen Häresie und die Fortsetzung einschlägiger Überlegungen durch Innozenz III. Zur Bekämpfung der Katharer vergleichend in die Darstellung einbezogen. Diese Erweiterung des Blickfeldes sollte als eines deutlich machen: Unter bestimmten Bedingungen, wenn die Einheit der Kirche in Gefahr geriet, hat man sich verstärkt Gedanken darüber gemacht, ob und wie man im Interesse und Dienste des Glaubens und der Kirche Zwang und Gewalt gegen Schismatiker und Heretiker anwenden dürfe. Und in allen untersuchten Zeiten hat man Wege gefunden, dies zu legitimieren. Die Beweisführung beruhte einmal darauf, dass die vorrangig im Alten Testament gebotenen Beispiele eines gewaltausübenden und fordernden Gottes als Handlungsanweisung für die eigene Gegenwart interpretiert wurden. Sie wurde aber auch dadurch ergänzt, dass man durch Exegese das Potenzial weiterer Erzählungen der Bibel aktivierte. Dieses Potenzial fanden die Exegeten in der Geschichte der Sarah, im Kompelle in Trare, in diesem zwingt sie einzutreten des Gastgebers eines Festmahles und erst Innozenz III., dann auch in einem Herrenwort, was nützt es dem Menschen? Und es gibt weitere Geschichten dieser Art. Ihre Grundlage hatte die Legitimation von Zwang und Gewalt auch in der Vorstellung der Kleriker, für das Seelenheil ihrer Herde verantwortlich zu sein und dem jüngsten Gericht Rechenschaft über jedes Schaf geben zu müssen, das verloren gegangen war. Diese Überzeugung führte gleichfalls zu Zwang und Gewalt als Mittel, das durch den guten Zweck geheiligt und so zu einem Mittel der Liebe und des Erbarmens wurde. Es war also ein in sich geschlossen nach und nachvollziehbares Gedankengebäude. Diese Argumentationen stellten in bestimmten Zeiten die herrschende Lehre der römisch-katholischen Kirche dar, auch wenn es vor allem im 11. Jahrhundert massive Stimmen gab, die gegen solche Lehren auf den Stellenwert des Liebesgebots und der Gewaltlosigkeit in den Heiligen Schriften des Christentums nachdrücklich hinwiesen. Auch wenn die Lehren über Zwang und Gewalt heute nicht mehr vertreten werden, ist die Beobachtung, wie viel davon in Vergessenheit geriet, eigentlich alles andere als ein gutes Zeichen für einen selbstkritischen Umgang mit der eigenen Geschichte. Ich denke, man muss daher wieder ins Bewusstsein rufen, dass die Lehren der römisch-katholischen Kirche zweifelsohne eine friedliebend, demütig, barmherzige Seite haben, aber auch eine gehorsam heischende, gegen Abweichler unerbittliche, ja gewalttätige. Und das Interessante ist, beide Seiten lassen sich aus den Heiligen Schriften legitimieren. Welche Seite aber hervorgekehrt wird, unterliegt ihm wohl immer noch, wenn man die ersten Äußerungen und Handlungen des neuen Papstes Franziskus und die Programmatik seines Namens bedenkt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Hörsaal haben wir heute mit einer Ringvorlesung begonnen, die unter dem Titel steht »Verfolgung um Gottes Willen«. Den Anfang machte der Historiker Gerd Althoff. Er zeigte auf, wie die Päpste des Mittelalters eine Gewalttheorie gegen Andersgläubige konstruierten. Seinen Vortrag Beata Persecutio, Verfolgung der Bösen als Akt der Liebe und des Erbarmens, 5. bis 13. Jahrhundert, hielt er am 9. April 2013 an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Münster.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.